Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute wieder zurück, heute am Sonntagnachmittag, den 8.3. Ja, wir melden uns nach dem Spiel beim Rekordmeister, auswärts beim FC Bayern München. Borussia hat das Spiel 4:1 verloren, ein Ergebnis, mit dem ich noch unmittelbar vor Anstoß konfrontiert wurde, tatsächlich. Liebe Grüße an der Stelle an Arthur und an Janis, denn Arthur hat mich gebeten, als Spielleiter von unserer Kicktipp-Runde für Janis dieses Ergebnis zu tippen. Und ich sagte noch, kann ich mir tatsächlich vorstellen, aber ich mache es äußerst ungern. Ja, jetzt sitzen wir da mit einem 4:1. Aber ja, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Auch heute freue ich mich sehr wieder über Unterstützung an meiner Seite, denn ich bin heute wieder nicht allein. Heute ist ja die Simone wieder mit dabei aus dem Siegerland und der Holger aus Münster. Schön, dass ihr da seid. Ja, lasst uns mal direkt nochmal die Uhr ein bisschen zurückdrehen und auf das Spiel am Freitagabend blicken, Simone. Wie ist es dir denn ergangen mit dem Spiel? Vielleicht beginnend mit, ja, wie immer der Aufstellung und dem System vorab, was wir dann ja eine Stunde eher einsehen konnten.
Ja, hallo zusammen und besonders an alle Frauen heute da draußen. Einen schönen Weltfrauentag. Freitagabend, es war so, ja, es war eigentlich wie erwartet. Ne? Es war wie erwartet, Bayern dominiert trotz ohne Harry Kane, mit Manuel Neuer erstmal drinne, aber jeder hat gedacht so, ja, es wird wohl der jährliche Zahnarztbesuch werden und so war es dann im Endeffekt auch. Ja, die Aufstellung war jetzt nicht irgendwie schwer überraschend, fand ich, bei uns. Ne? Wir wollten kompakt stehen, der Plan war schnell umzuschalten, wenn es möglich ist, haben die Bayern aber durch ihr hohes Pressing quasi komplett verhindert. Wir waren immer wieder tief hinten in der eigenen Hälfte, mussten vielseitig verschieben und Bayern hat dann die Lücken genutzt. Ja, was man dann auch direkt beim 1-0 durch Diaz gesehen hat, fand ich.
Obwohl was wir ja aber relativ gut ins Spiel reingekommen sind. Ne? Also war ja ganz am Anfang, in den ersten 2-3 Minuten, haben wir gerade über die Seite von Honorat zwei Situationen gehabt, wo du zumindest mal gemerkt hast, dass dieses schnelle Umschalten möglich sein kann. Da hatte ich so auch das Gefühl für mich, dass Bayern tatsächlich ein bisschen damit überrumpelt wurde, dass wir uns das direkt von Anfang an so zutrauen. Und da war ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch relativ optimistisch gestimmt.
Ja, man hat da schon unseren Plan gesehen, das, was ich gesagt habe, ne? Und aber es ist natürlich so, wenn du das so spielst, dann musst du es auch konsequent und gut zu Ende spielen und es dann direkt nutzen gegen Bayern. Sonst hast du halt keine Chance. Und wenn du es nicht direkt nutzt, dann sieht man, was passiert. Ne? Holger, was meinst du? Was hast du gesehen?
Ja, schöne Grüße auch von mir aus Münster in die Runde hier und nach draußen. Ich habe es genauso wie ihr auch gesehen. Die einzige Überraschung war, dass Stöger drin war. Da habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, aber hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Du hast recht, Björn, die ersten Minuten gehörten uns. Da waren wir recht forsch. Und dann nach 10 Minuten hat man schon gemerkt, alles wie immer, die Bayern ultra dominant haben ihre Qualität gnadenlos ausgespielt. Also trotz 7 Wechseln kann man da ja nicht wirklich von der BF reden, wenn man einen Spieler wie Karl drin hat, wie Diaz drin hat oder Musiala. Ja, und dann war alles irgendwie wie immer gegen Bayern in den letzten Jahren leider. Die haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und es war da eine klare Angelegenheit. Dann gab es noch ein paar Zwischenfälle, von denen wir, glaube ich, gleich reden. Und ein Freund von mir hat mir eine Nachricht geschrieben zu dem Spiel Easy Money. Und so ein bisschen kam es mir auch vor, wir waren irgendwie Easy Money an dem Tag für die Bayern. Am Anfang haben sie sich ein bisschen angestrengt, aber dann hinterher haben sie ihre Klasse ausgespielt. Leider.
Ja, aber du sagst es gerade, ne? Sie haben ihre Klasse ausgespielt und das hat man dann auf dem Platz auch gesehen. Nicht umsonst ist ja quasi mit dem ersten Torabschluss direkt ein Tor gefallen. Also das war war schon verdammt gut, was Bayern da auf den Platz gebracht hat. Und auch die Pässe zu den regulären Toren dann später. Also es gab ja noch die Situation von Karl, ne, die da nochmal zurückgenommen wurde. Aber auch die Pässe zu den Toren, die dann gezählt hatten, Die waren halt einfach überragend. Jetzt kannst du natürlich immer wieder irgendwo einen Fehler suchen. Warum sind da diese Räume? Warum steht da keiner? Gerade wenn du als Borussia eben so tief stehst mit einer Fünferkette hinten drin, dann darf es diese Räume eigentlich nicht geben. Aber wenn du dann sagst, du spielst dann, keine Ahnung, nächste Woche gegen Pauli, dann wird das nicht so konsequent bestraft und auch genutzt, als wenn du dann eben gegen Bayern spielst. Und ja, die haben die Klasse, dass die Spieler das zum einen sehen, zum anderen dann auch genau an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt den Pass schlagen können. Und ja, machen wir uns nichts vor. Bayern war da, wie zu erwarten war, einfach viel zu gut und ist da definitiv nicht der Maßstab, an dem wir uns da in der aktuellen Situation oder in der aktuellen Saison generell messen sollten. Aber für mich gab es tatsächlich noch eine Personalie, die mich verwundert hat oder einen Tausch, der mich verwundert hat. Du hast jetzt gerade eben schon von Stöger gesprochen, Holger. Wir hatten ja, wie das eigentlich immer so ist, ne? Wir hatten ja in unserer Gruppe dann direkt geschrieben und ein bisschen überlegt, was macht der jetzt da, warum spielt der und nicht der. Und für mich war dann einfach klar, dass Polanski da die Erfahrung im Zentrum haben wollte, dass der mit Stöger den Drecksack auf dem Platz haben wollte, den wir ja auch eigentlich immer fordern, was wir gegen Leverkusen auch so gut gesehen haben. Also Stöger kann das ja schon, dieses unangenehme Spiel. Der ist aber wie eigentlich alle anderen nicht so wirklich in das Spiel richtig reingekommen, damit er auch so spielen konnte. Was mich gewundert hat, war tatsächlich, dass Bolin wieder in die Startelf zurückgekehrt ist. Also
Aber
hat
das
mich
hatten wir auch
natürlich.
vermutet beim letzten
Genau,
Mal.
aber das ist irgendwie, ich erkenne da keine Linie, ne? Also ja, wir haben drüber gesprochen, wir haben in der letzten Episode aber auch gesagt, oder ich habe das gesagt, ich würde das nicht gut finden, wenn er diesen Wechsel jetzt wieder macht, weil jetzt hast du in drei Spielen zweimal diese Position geändert, dass du sagst, jetzt macht Bolin gegen Union ein gutes Spiel und wird ausgewechselt, also im Vergleich zum Münchenspiel, dann wird Moya jetzt reingeworfen und der wurde jetzt wieder rausgenommen, wo du sagst, ja, du musst doch aber den Spielern, die quasi noch neu in der Mannschaft sind, die das auch gut machen, mit ihrer Leistung das ja zurückbezahlen, über Moya werden wir ja gleich sicherlich nochmal sprechen, du musst doch denen irgendwie auch das Vertrauen schenken, dass die dann beim nächsten Mal nochmal von Beginn an rein dürfen. Und das ist was ich überhaupt nicht verstanden habe. Simone, hast du da eine Idee oder eine Erklärung zu?
Ja, Eugen sagt ja immer, er würde individuell reagieren und er wäre froh, dass wir da flexibel sind. Ich sehe das schon mal ein bisschen anders. Ich würde mir ein bisschen mehr eine feste Elf wünschen und nicht so viel hin und her wechseln, weil ich glaube, das gibt die Situation auch gerade gar nicht so her, da so Experimente zu machen, vor allem mit neuen Spielern, die gerade erst da sind. Schwierig, finde ich. Ich finde, da kann sich nichts einspielen und dann bist du eh immer jede Woche gezwungen, durch Verletzungen, durch Sperren nochmal zu wechseln. Ich weiß nicht, ob das wirklich so die gute Lösung ist. Ne?
Ich sehe das aber gar nicht so problematisch wie ihr. Also ich finde, das sind jetzt beides neue Spieler, also neu Bolin, neu, weil er zu uns gekommen ist und Moya neu in dem Sinne, weil er jung ist und jetzt auch nicht letztes Jahr schon bei uns war. Und ich glaube, die sind beide bei jedem Einsatz glücklich und die muss man, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig ranführen. Und wir haben jetzt durch diese Einwechslung haben wir jetzt zweimal hintereinander zwei glückliche Spieler gehabt, glaube ich. Und Bolin, der eingewechselt wurde und einen entscheidenden Elfmeter verursacht hat, bekommen hat. Und Moya, der eingewechselt wurde und sein erstes Tor macht. Also sie sind doch beide auch glücklich, sage ich mal, über die Situation. Und ich glaube, dass er wirklich dachte, Bolin hat dann doch ein bisschen mehr Erfahrung vor dieser Riesenkulisse. Und genauso kann ich mir vorstellen, weil die Fans mit Sicherheit auch wieder sehr euphorisch sind, wenn Moya in der Startelf steht, dass er dann wieder am Freitag in der. Und ich glaube nicht, dass ein Bolin deswegen irgendwie sauer ist oder so. Also daher finde ich diese Wechsel jetzt erstmal gar nicht so schlecht, weil sie beide gut spielen oder ne, sie zeigen schon, was sie können, aber keiner von ihnen hat ja auch ein überragendes Spiel gezeigt, als sie von Anfang an gespielt haben. Und deswegen, da, also da sehe ich diese Problematik eher nicht, muss ich sagen. Also die fand ich schon bei. In der Vergangenheit bei Ulrich und Netz, das fand ich schon eher schwieriger, ne? Weil er da wirklich immer hin und her und da muss man mal auf eine ganze Saison gucken und haben beide die gleiche Erfahrung, ne? Aber jetzt bei diesen neuen, frischen Spielern ist das für beide nochmal ein mega Anreiz und die haben ja auch beide abgeliefert.
Aber wäre es nicht genau da der richtige Zeitpunkt, dann zu sagen, du schenkst jetzt einem der beiden Spieler mal etwas längerfristig das Vertrauen? Damit meine ich gar nicht, dass du sagst, du wechselst die gegenseitig aus. Das ist natürlich alles fein und absolut in Ordnung. Aber ist das nicht für dich als Spieler, sagen wir jetzt einfach mal Bolin, ein anderes Signal vom Trainer, wenn du vier, fünf Mal Startelf spielen kannst, selbst wenn du dann vielleicht in der 60. nochmal ausgewechselt wirst, aber du weißt, dass du das irgendwie vom Trainer nochmal zurückbekommst. Und umgekehrt, genauso für Moya, der weiß, dass er ganz nah dran ist, der trotzdem viel Spielzeit bekommt. Und mir geht es dabei gar nicht so um die Stimmung bei den beiden Spielern, sondern mir geht es tatsächlich mehr auf den Aspekt der Mannschaft und der Position. Weil ja, das sind ähnliche Typen, aber trotzdem haben sie ja nochmal Unterschiede. Ne? Also Moya geht da deutlich mehr ins Dribbling, was man bis jetzt so gesehen hat. Und ich finde, da ist es für die Mannschaft ja auch wichtig zu wissen, wie wird so eine Position begleitet und wo bewegt der Spieler sich hin. Wenn du aber von Woche zu Woche immer wieder den Schalter umlegen musst, weil du überlegen musst, ah ja, stimmt, jetzt ist ja Bolin auf dem Platz und jetzt ist aber Moya auf dem Platz, dann ist es, glaube ich, nicht so einfach für die Mannschaft, dass sich da was findet. Und das ist was, ja, was ich einfach nur kritisch sehe. Also ich wollte da jetzt gar keine der beiden Personalien bewerten und sagen, mir hat das mit Bolin besser gefallen oder mir hat das mit Moya besser gefallen. Nur dieses ständige Rotieren, das verstehe ich einfach nicht.
Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Ich glaube, du kannst die Durchschlagskraft vorne verbessern, wenn du einen festen Stamm vorne hast und die Laufwege besser kennst. Das ist das, was ich eigentlich damit
Ja.
sagen wollte, egal wen du da reinstellst. Nur, ich bin dafür, das, was Björn gerade gesagt hat, dass du da feste Plätze mal machst, um das zu verbessern. Ja, du hast immer Situationen. Ja, schaffst du dir, aber es sind immer noch viel zu wenig Torchancen, die wir rausspielen. Es sind viel zu wenige, ja. Und ich glaube, du kannst das verbessern, wenn du das vorne ohne diese ständigen Wechsel hinbekommst, wo du wirklich weißt, so, der Ball kommt jetzt von dem so, der Ball kommt von dem so und du trainierst auf diese Sache. Ja, nicht, wenn Moya kommt, dann zieht er selber rein. Wenn Bolin kommt, flankt er mal eher oder wie auch immer. Und ich muss mich da immer umstellen. Ich glaube, du kannst es verbessern, wenn du da vorne mehr einen Stamm hast. Du hast die Seite gesehen mit Honorar auf Tabakovic. Es reicht halt nicht mehr. Es reicht halt nicht mehr, diese Bälle von ihm auf, es reicht halt nicht. Und ich glaube, dass du da irgendwie eine andere Situation schaffen musst.
Ja, vor allem ein Argument dafür wäre ja auch noch zum einen, dass sich das alles findet. Ne? Wenn du sagst, du hast jetzt mal über vier, fünf Spiele hinweg das gleiche Personal da vorne drin. Und zum anderen, du kannst ja sagen, wenn dann ein Bolin nach 55 Minuten ausgewechselt wird oder ein Moya, dann kann der bis dorthin ja alles geben. Der kann sich komplett auf dem Platz zerreißen, der kann sich eine gelbe holen. Ganz egal, da sind wir die Letzten, die da meckern, wenn das der Fall ist. Und dann hast du nochmal einen guten Spieler. Also, dass du auch qualitativ gut wechseln kannst und du dann nochmal über eine große Strecke, meinetwegen nochmal 40 Minuten, weiterhin Vollgas geben kannst. Also die Mannschaft würde da, glaube ich, sehr von profitieren, wenn das so wäre. Aber diese flexiblen Wechsel, dieses Bauchgefühl, wie er es ja selbst nennt und Simone, wie du es eben nochmal aufgegriffen hast, das verstehe ich einfach nicht, weil ich gehe felsenfest davon aus, dass wir jetzt wegen des Tores, also an der Stelle auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Well Moya, der da zumindest mal noch ein Türchen erzielt hat. Aber ich gehe felsenfest davon aus, dass wir jetzt am Freitagabend Moya wieder in der Startelf sehen werden. Oder Holger? Wie siehst du
Ja,
die Personalie?
das kann gut sein. Ne? Letzter Heimspiel war es auch so. Und das kann gut sein. Wir müssen natürlich auch gucken. Gegen die Bayern ist ein ganz anderes Spiel. Also 70-30 Ballbesitz. Das war klar. Ne? Dann hat vielleicht der Trainer, sieht er ein Profil wie Bolin eher als Moya. Keine Ahnung. Ich bin auch nicht so der Taktikexperte. Jetzt fehlt der Andi wieder hier. Und wir werden am Freitag, wenn wir mehr Ballbesitz haben gegen St. Pauli. Also da wird es wieder umgedreht sein. Natürlich nicht unbedingt 70-30, aber wir werden die aktive Mannschaft sein müssen. Wir können es da nicht hinten reinstellen. Und da braucht man vielleicht dann auch wieder ein anderes Profil. Ne? Aber das Schöne ist doch, wir diskutieren jetzt hier über eine Person oder zwei Personalien, die ja beides wenigstens positive Personalien sind. Das heißt, die geben
Definitiv.
uns ja was und haben uns in den letzten Wochen was gegeben und das sind Spieler für unsere Zukunft. Schlimmer wäre es jetzt, wenn wir über irgendeinen Verteidiger reden müssten, der jetzt zum 10. Mal einen Bock geschossen hat. Das ist auch nicht. Also so gesehen, lassen wir uns mal überraschen, was Eugen aufstellen wird. Ich hoffe, er hat ein gutes Händchen und du hast recht, ich freue mich wahnsinnig. Und das hat wirklich hier auch nochmal den Abend ein bisschen ins Positive gerückt, als Moya das Tor geschossen hat. Das war echt ein Lichtblick und die Verzweiflung, die man vorher hatte, Die war auf einmal wie weggeblasen und also mich hat das wahnsinnig gefreut und das ist unsere Zukunft und ich hoffe, er bleibt auf dem Boden und macht weiter so und wer weiß, was am Freitag passiert, ne? Wenn er in der Startelf stehen sollte, vielleicht macht er noch ein Tor. Oder Simone?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass er am Freitag wieder starten wird, weil Eugen hat letzte Woche gesagt, er hat ihn extra aufgestellt, weil er wusste, die Zuschauer wollen es gerne sehen, einen Überraschungseffekt haben und um alle irgendwie zu hypen, hat er ja auch geschafft. Jeder war begeistert, als er gesehen hat, dass er in der Startelf steht. Und ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es eine Belohnung für ihn gibt, für zu Hause wieder zu starten. Ich denke schon. Das Spiel gibt es ja eigentlich auch her. Du brauchst die Geschwindigkeit, du wirst machen müssen. Von daher kann ich es mir gut vorstellen, dass er wieder starten wird. Und ich hoffe es auch. Ich hoffe es, dass er wieder starten wird.
Ja, glaube ich tatsächlich auch. Also ich habe es ja eben auch gesagt, ne? Also ich gehe davon jetzt felsenfest aus, dass wir den wieder in der Startelf sehen werden. Und dann sind wir mal gespannt. Aber ja, lasst uns vielleicht über kommenden Freitag dann erst in ein paar Minuten sprechen. Weil es gibt ja noch die ein oder andere Szene, die wir hier, glaube ich, besprechen sollten oder müssten. Weil auch in München wieder der VAR sich eingeschalten hat. Es gab die ein oder nicht eingeschalten hat. Es gab die ein oder andere Situation, die mir sehr, sehr auf den Magen geschlagen hat. Und ich war tatsächlich sehr traurig, dass Philipp nicht da war, weil mit dem gucke ich die Spiele ja normalerweise und ich hätte eine zweite Meinung gebraucht und habe die so schnell dann nicht bekommen, wie ich sie gerne gehabt hätte. Und zwar war das die Szene zum 2 zu 0. Denn das 2 zu 0 ist gefallen. Und ich habe schon im Spielverlauf, also noch in dem Aufbau der Bayern, mir gedacht, die Situation bei Bolin, die sah mir alles andere als regulär aus. Und ja, aus dieser Balleroberung, nennen wir sie mal, ist dann das 2 zu 0 für die Bayern resultiert. Und unmittelbar nach dem Tor wurde die Halbzeit gepfiffen. Das heißt, das Tor ist gefallen, es war Halbzeit, es hätte keine Chance mehr gegeben, dass da irgendjemand interveniert. Und ja. Für mich ist es eine ganz klare Kiste. Also für mich ist es ein ganz klares Foul an Bolin, wodurch dann eine Balleroberung im Nachgang erst stattfinden kann. Simone, wie hast du die Szene gesehen? Sehe ich das vielleicht auch falsch? Also es kann ja auch sein, dass man etwas falsch wahrnimmt oder durch die Gladbach-Brille sieht. Aber für mich gibt es da ehrlich gesagt keine zwei Meinungen zu.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe diese Szene im Spiel so schnell nicht wahrgenommen. Ich habe es erst hinterher gesehen, ja. Und dann habe ich gedacht, so, ja, warum wird da nicht eingegriffen? Was mich aber eigentlich viel mehr aufgeregt hat, ist die Entstehung von dem 2-0, jetzt mal von dem Foul abgesehen, ja. Wir verlieren den Ball und haben mehrere Spieler vor dem Ball stehen. Wir haben keine Absicherung in der Verteidigung. Wir ziehen uns zurück, aber das Mittelfeld viel zu langsam. Dann ist ein Ulrich viel zu weit im Zentrum und Elvedi guckt nur auf den Ball und der Leimer steht da mutterseelen alleine und muss ihn nur reinschieben. Und das hat mich eigentlich richtig aufgeregt, ja, weil er so dämlich war, diese ganze Art und Weise. Und da konnte man genau sehen, woran es hinten bei uns hapert, in dem Mittelfeld mit dem Verschieben. Und das habe ich gedacht, so, ey, so ein Tor kannst du nicht dir fangen. Jetzt mal von dem Foulspiel abgesehen, was ich gesagt, wie gesagt, erst nachher gesehen habe. Na? Und als ich die Szene dann gesehen habe, um darauf zu kommen, habe ich dann gesehen, ja, das musst du pfeifen oder zurücknehmen, weil sonst wird auch immer, weiß ich nicht, wie viele Minuten zurückgespult, um zu gucken, wie auch immer. Ja, gehört zu der Entstehung des Tores dazu, die Spielszene. Also darfst du es eigentlich auch nicht geben. Eigentlich. Ne?
Ja, das stimmt. Also das hat mich auch sehr geärgert. Du hast jetzt gerade das eigentliche Problem noch angesprochen. Das ist das, was ich eben auch meinte mit diesen Räumen, die da entstehen, die da eigentlich nicht entstehen dürfen, wenn du defensiv mit so vielen verteidigst. Das ist natürlich viel zu einfach, ne? Ich glaube, Diaz war es, der den Ball da auf die rechte Seite rüber spielen kann. Und das ist dann, ja, also machen wir uns nichts vor, egal welcher Bayern-Spieler dort steht, der darf da nicht zum Abschluss kommen. Und der war ja wirklich komplett alleine gelassen worden. Also der konnte unbedrängt den Torabschluss suchen und das darf natürlich nicht passieren. Aber ja, ich fand diese Situation wirklich sehr erschreckend und es hat mich gewundert, dass da nichts kam. Und ja, in der Halbzeit hat mich das natürlich dann noch mehr geärgert und dann auch schon beschäftigt. Und ich weiß nicht, wie es der Borussia geht, weil das gehört ja auch zur Wahrheit, ne? Du siehst das gefühlt mittlerweile in jedem Spiel. Die sitzen mit ihren iPads oder keine Ahnung, Samsung-Tablets, was auch immer das dann ist. sitzen die da auf der Bank, die sehen diese Szenen ja auch. Und ja, das muss überprüft werden, Holger. Wie ist deine Meinung dazu?
Ich sehe das ganz genauso. Ich habe mich tierisch aufgeregt, weil ich habe die Szene gesehen und dachte direkt, das muss ein Foul sein. Ich dachte, er lässt Vorteil für uns weiterspielen irgendwie. So kam es mir vor. Also das Foul fand ich war sehr klar und dann war irgendwie der Schiedsrichter, ich weiß nicht, was du für eine Geste gemacht, dachte ich, okay, jetzt lässt er vielleicht für uns Vorteil weiterspielen. Dann hatten die Bayern schon den Ball und dann hast du natürlich recht, Simone. Aus der Situation oder aus dem Bereich darf natürlich eigentlich jetzt nicht so ein Konter gefahren werden, der uns so wehtut. Das stimmt schon, ne? Aber für mich war das auch ein Foul. Und in der Vergangenheit wurde sowas schon mal überprüft, ne? Dass dann ein Tor nicht gilt, weil vorher halt ein Foul war. In diesem Fall halt nicht. Da sind wir dann auch leider, du hast die Bank angesprochen, sind wir leider vielleicht auch ein bisschen zu leise oder zu fair. Da können wir gleich nochmal über die nächste Szene sprechen. Da habe ich mich tierisch nach dem Spiel aufgeregt über Interviews von Elvedi und Co. Aber das ist nochmal ein anderes Thema gleich. Aber ich bin da bei dir, Björn. Für mich war das auch ein Foul, hätte abgepfiffen werden müssen und fertig aus, weil 2-0 zur Halbzeit, Game over, ne, gegen Bayern. Muss man einfach so sagen. 1-0 kannst du vielleicht noch einen Lucky Punch irgendwann machen. 2-0 war es das.
Jo, das stimmt. Also da hat, glaube ich, jeder gewusst, wo die Reise hingeht. Für mich ging es dann nur noch um die Höhe, weil das 2-0 wirst du wahrscheinlich nicht mehr aufholen können. Wir haben in den letzten Wochen auch nicht viele Tore geschossen. Das gehört ja auch zur Wahrheit, ne? Also dann musst du schon zwei erzielen, dass du irgendwie nochmal ein Pünktchen mitnehmen kannst. Und ja, machen wir uns nichts vor, gegen Bayern fast schon unmöglich in der aktuellen Verfassung. Und ja, mich hat es tierisch gestört. Holger, du hast jetzt gerade einen Punkt schon angesprochen, den wir vielleicht gerade einschieben können. Dann machen wir eine kurze VAR-Pause oder Schiedsrichterpause. Aber ja, es ist natürlich wie schon so oft in der Saison, dass wir einfach viel zu brav sind. Weil du nimmst das alles so hin, du lässt das über dich ergehen, du gibst dich deinem Schicksal hin. Und das kann nicht sein, egal was das ist, ob das das 1-0 ist, ob das das 2-0 ist, ob das sonstige Szenen im Spiel sind. Also zur Wahrheit gehört ja auch schon wieder, du gehst mit 2-0 in die Halbzeit gegen Bayern und du holst dir keine Gelbe. Es hat keine Nicklichkeiten und nichts gegeben. Und wir haben eben über Kevin Stöger gesprochen und ich sagte auch, ja, der kam vielleicht nicht so ins Spiel, als dass er unangenehm sein könnte. Aber ein Zeichen setzen kannst du immer, weil das kannst du bei jedem x-beliebigen Zweikampf. Und das ist einfach ausgeblieben. Und das ist was, was ich überhaupt nicht verstehe. Und ja, letzte Woche war es, glaube ich, Simone, da hattest du noch in die Gruppe geschrieben, die Gelbe, die war für dich, als es dann früh eine Gelbe gab. Ja, jetzt gab es überhaupt keine Gelbe oder beziehungsweise später gab es eine Gelbe, aber in der ersten Halbzeit gab es keine. Und das ist was, was ich nicht verstehe. Wenn du weißt, es gibt einen Klassenunterschied oder einen Qualitätsunterschied, dann musst du denen doch wenigstens auf den Füßen stehen, dass die überhaupt gar keinen Bock haben, in den Zweikampf reinzugehen. Und stattdessen, ja, nimmst es halt so hin.
Das ist halt die Mentalität dieser Mannschaft. Das ist einfach so. Da ist halt keiner, der auch mal irgendwie Drecksack ist, ne? Ist einfach so. Kannst du gucken. Wenn die Gelbe kriegen, dann kriegen sie die Gelben wegen Dummheit. Nicht, weil sie ein Statement setzen müssen. Ist einfach so.
Das stimmt, ja.
Ich sage ja oft so böse eigentlich, diese Mannschaft sind zu viele Weichspüler. Ja, aber es ist meiner Meinung nach ist es halt so. Ja, du hast keinen, der da auch von der Körpersprache groß dagegen hält. Da gab es mal einmal diese Szene, ja. Aber sonst in diesem Spiel gar nicht. Und den Mut und diese Körpersprache, die brauchst du. Wir haben ja auch darüber gesprochen, über das Spiel, wie Augsburg Bayern gefordert hat, ja. Aber die hatten halt eine komplett andere Körpersprache. Die Körpersprache und der Mut war komplett eine andere. Und da fängt schon an. Da fängt es schon an, wenn du da hingehst und wirklich nur um Schadensbegrenzung bemüht bist. Und so sah es von Anfang an für mich einfach aus. Ist so. Für mich war kein Gefühl dazu zu sagen, wir können da heute irgendwas mitnehmen. Habe ich nicht gesehen.
Ja,
Das
finde
ist.
ich nicht. Also, aber das macht es nicht besser. Also, ich finde schon, dass die Anfangsphase sehr positiv war. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir in den ersten 10 Minuten diese zwei Situationen bekommen, die du auch einfach besser ausspielen kannst und dann vielleicht was geht. Aber wenn du schon so gut ins Spiel reinkommst, dann musst du doch auch von der Mentalität her da sein, dass du sagst, okay, selbst wenn jetzt das Spiel zu kippen droht und die Bayern eben ihren Fußball spielen, dann muss doch jemand da sein, der sagt, es reicht jetzt. Also ich setze jetzt früh ein Zeichen, dass der Rest der Mannschaft mir da folgen kann. Und das ist was einfach absolut unbegreifbar ist. Wir hatten früher, brauchen wir nicht immer wieder drüber reden, aber wir hatten früher mit Granit Xhaka einen Spieler in der Mannschaft, wo du wusstest, der ist immer zu 110% in den Zweikämpfen drin und der hat auch nicht aufgehört. Also selbst wenn der dann schon gelb hatte, und da war es ja dann eigentlich schon wieder negativ, aber selbst wenn der schon eine gelbe hatte, ist der ja in den nächsten Zweikampf nochmal genauso reingegangen. Der ist ja nicht grundlos so oft vom Platz geflogen. Der hat das aber verkörpert und der hat sein Herz auf den Platz gelassen. Und genau solche Spielertypen gibt es heute zum einen nicht mehr viel. Und ja, zum anderen haben wir die schon ganz, ganz lange bei Borussia nicht mehr gesehen, weil seit der Capitano nicht mehr da ist, ja, wen hatten wir denn da als Mentalitätsspieler?
Ja, den einzigen, dem ich da so ein bisschen in die Rolle mir vorstellen könnte, ist der Deeks, weil
Genau.
er auch manchmal so ein bisschen so eine leicht assige Art hat, was mir manchmal sehr gut gefällt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, im
Weil er auch
positiven
nochmal so
Sinne.
Dirty Talk macht und dem auch nochmal irgendwie ein paar Sprüche drückt und so. Aber der Rest ist nicht vorhanden, muss man einfach sagen. Und das ist ja, also diese Spieler, die paaren ja einerseits dieses Liedertum und andererseits haben die eine unfassbare Qualität. Das heißt, die sind ja auch nicht angreifbar aufgrund ihrer Qualität. Also das heißt, ein Xhaka ist einfach ein Stratege und hat Bälle über 50 Meter gespielt. Ne? Ein Traum. Und gleichzeitig war er so. Effenberg genauso. Wie viele rote Karten hat er sich abgeholt im Laufe seiner Karriere? Und bei Gladbach war der auch so. Aber der war auch der unausgesprochen. Das haben wir ja nicht. Also Neuhaus ist ja manchmal, kann manchmal auch ein bisschen dreckig spielen. So. Aber schafft es jetzt ja auch nicht in die erste Mannschaft. Also das heißt, du brauchst ja beides. Du brauchst ja einerseits darfst du nicht angreifbar sein und andererseits musst du so diese Aggressivität haben. Und das sind natürlich so mit die teuersten Spieler auf dem Markt, muss man auch mal so sehen. Ne? Also wer hat solche Spieler schon? Also ich, ne, das ist ein Kimmich, Weltklasse. Das ist vielleicht auch ein Goretzka, der bei Bayern sogar nur Bankplatz oft hat. Ne? Und dann guck dich mal um. Maxi Arnold, den sehe ich da auch. Den fand ich ja früher immer super. Ne? Ist jetzt auch unten drin mit Wolfsburg. Ne? Vielleicht ein Schahn, keine Ahnung, bei Dortmund, ne? Aber das sind natürlich alle Spieler, die auch unfassbar viel Geld kosten und ordentlich Kohle kriegen. Also ganz schwierig, ne? Ganz schwieriges Thema. Und hinzu kommt ja noch, also selbst wenn du in die Zweikämpfe gehst und das alles gut läuft gegen Bayern, brauchst du ja eigentlich eine Laufbereitschaft und eine Kondition für 100 Minuten. Allein das ist doch nicht vorhanden. Das haben wir doch im Hinspiel gesehen. Gut, da waren wir dann auch ein Mann weniger. Ne? Genau das Gleiche wie dieses Spiel. Aber spätestens nach 70 Minuten sind wir doch durch. Das heißt, ne, dann wäre doch die Stunde der Bayern gekommen, wenn wir bis dahin durchgehalten hätten. Ne? Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da was holen, das weiß die Mannschaft doch selber auch, die geht doch dann schon gegen null. Da muss alles gut laufen, da müssen wir irgendwie ein Zufallstor machen und. Eine gute, da müssen die Bayern vielleicht mal eine rote Karte kriegen und. Dann funktioniert das. Aber aktuell in der Verfassung und der Mannschaft ist das ja fast aussichtslos, gegen Bayern zu gewinnen.
Ja, aber das ist ja halt eben die Qualitätsfrage, ne? Also jetzt auf unterschiedlichen Positionen, weil wenn du sagst, du willst so ein Spiel erfolgreich bestreiten und du willst deutlich mehr laufen, dann geht das allen voran über die Außen. Und wenn du dann aber guckst mit Skelly und mit Ulrich, ohne da jetzt schon wieder ein Fass aufmachen zu wollen, die haben halt nicht die Qualität.
Aber der wurde
Und
jetzt
auch,
eingewechselt, der Ulrich, ne? Also der hat nicht von Anfang an gespielt.
klar, aber
Das war Castrop ja an die Seite, ne?
genau, aber der hat ja auch schon viele Spiele dauerhaft gestartet, ne? Also wo
Ja,
der
das
gesetzte
stimmt.
Linksverteidiger war, der bringt diese Qualität einfach nicht mit. Und wir haben über Castrop schon viel und oft gesprochen, den wünschen wir uns eigentlich ja in ganz anderen Situationen. Also der soll ja eigentlich viel weiter vorne stehen und muss nicht hinten irgendwie die Drecksarbeit machen, weil da Not am Mann ist. Und ja, das ist einfach auf die fehlende Qualität im Kader zurückzuführen. Aber über die Kaderqualität können wir ja vielleicht gleich auch nochmal sprechen, wenn es um das Thema Transfers für die kommende Saison geht. Aber lasst uns jetzt vielleicht nochmal auf die zweite Halbzeit blicken, denn wir haben ja quasi erst ja, 50% von dem Wahnsinn besprochen. Wir sind dann eben mit dem 2:0 in die Halbzeit reingegangen und ja, in der zweiten Halbzeit geht es dann quasi nicht gut für uns weiter, denn gerade mal 10 Minuten nach Anstoß gibt es eine rote Karte. Holger, du hast es gerade eben schon angesprochen, genau wie im Hinspiel bestreitet Borussia zumindest mal einen großen Teil des Spiels in Unterzahl. Was ist passiert? Rocco Reitz bekommt eine rote und es gibt Strafstoß. Das Erste, was ich mir dachte, ohne dass ich das nochmal genau in der Wiederholung gesehen habe, war, wieso gibt das jetzt rot? Weil die Doppelbestrafung gibt es ja eigentlich nicht mehr, hieß es ja. Dann kamen die Bilder nochmal und dann dachte ich mir, ja, okay, Foulspiel, dann ist es auch Elfmeter, aber muss das rot sein? Weiß ich nicht. Dann kam aber nochmal eine Wiederholung und die hat mich dann tierisch aufgeregt, weil da habe ich was gesehen, was offensichtlich ganz viele andere nicht gesehen haben. Das war nämlich ein Kontakt im Gesicht von Rocco Reitz, von Nicholas Jackson, bevor diese vermeintliche Foulszene überhaupt erst kam. Simone, war das nicht ein Foul an Rocco?
Wenn man auf diese Gesamtsituation blickt, auch mit dem Wischer von Jackson und diesem Zweikampf, ist es eigentlich für uns gelb und Elfmeter. Es wurde aber, wie im Nachhinein gesagt, ja beurteilt, was Rocco gemacht hat, nämlich er hat ihn umgerissen halb, wie auch immer, und nochmal nachgefasst. Ich glaube, dieses zweite Nachfassen, was er gemacht hat, ich glaube, das war entscheidend für den Schiedsrichter. Ne? Alles andere, das, was Jackson da gemacht hat, war, glaube ich, gar nicht so relevant, zählte als ganz normales Zweikampfverhalten, so hat er es ja auch geschildert.
Ja, aber eine Hand im Gesicht ist kein normaler Zweikampf, ne? Also
Nee,
eine Hand im Gesicht ist
ist
im
es halt
Mittelfeld
nicht,
faul
ist
und
es
gelb.
halt nicht, ne? Und das wurde halt in die Entscheidung meine überhaupt nicht mit einbezogen. Es wurde nur das einbezogen, was Rocco gemacht hat. Ja, ich weiß nicht, ob man das relativieren sollte, ob man das relativieren kann. Ich hätte es wahrscheinlich mit Gelb und Elfmeter irgendwie quasi aufgewogen. Ne? Ja, aber das sind so Szenen, die siehst du, glaube ich, einmal im Leben und denkst so, ne? Hätte man auch anders entscheiden können.
Ja, aber die
Wenn
siehst du
man denn
irgendwie immer wieder
gewollt,
in
wenn
unseren
man denn
Spielen.
gewollt hätte, und das ist das Problem, was ich mit dieser Szene habe, hast du diese Szene umgekehrt, ja? Umgekehrt für Bayern, glaube ich nicht, dass er so entschieden hätte. Und das ist das Problem, was ich damit habe, glaube ich. Ja. Ich glaube, andersrum wäre es nicht so entschieden worden und das ärgert mich daran eigentlich.
Ja, also mich ärgert mehr, die Tatsache, dass der Schiedsrichter ja sagt, er begründet das mit dem Regelwerk. Also laut Regelwerk hat er ja seine Wahrnehmung begründet, warum das dann auch rot ist. Das ist alles schön und gut. Dann darf er aber diese Szene zuvor nicht außer Acht lassen, weil die ist maßgeblich Bestandteil von diesem Zweikampf. Ne? Und es hieß ja dann auch, Jackson ist zuerst am Ball, bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich hatte das Gefühl, dass Rocco den Ball auch ein bisschen wegspitzelt. Und dann ist der Arm draußen und dann fällt Rocco hinten in Jackson rein. Also der ist ja, das war ja ein absurdes Bild, ne? Der ist ja irgendwie mit beiden Knien hinten in Jackson rein und hat ihn dann oben am Bauch noch umklammert. Also wenn du nur diese Bilder siehst, dann braucht man da gar nicht drüber reden. Aber im Gesamtkontext muss da meiner Meinung nach der VAR kommen und dann soll er sich zumindest mal wieder die ganze Szene angucken. Und dann hätte er vielleicht auch anders entschieden, weil dann hätte es keine rote Karte gegeben, meiner Meinung nach. Aber ich finde es das unfassbar, dass wir über solche Situationen von Woche zu Woche immer wieder sprechen müssen und wir da irgendwie bei diesen zweifeligen oder zweifelhaften Entscheidungen immer mittendrin sind. Und das ist was, was mich über Jahre hinweg tierisch nervt an diesem VAR, weil egal, ob das dann irgendwelche Exempel sind, die dann ausgeübt werden, wie beispielsweise die Geschichte von Stieler in Leipzig. Da sind immer wir drin und das verstehe ich nicht. Und ich will jetzt gar nicht zu viel über den Schiedsrichter schimpfen, weil an dem Schiedsrichter hat es dann nicht gelegen, dass wir das Spiel verloren haben. Das muss man fairerweise ja auch sagen. Nichtsdestotrotz reden wir gerade über eine zweite Situation gegen uns bei einem Spielverlauf in München, wo du sagst, naja, das 2-0 darf nicht zählen. Und ob es dann tatsächlich den Elfer und Rot geben muss, ist auch grenzwertig. Ne, also, wenn es dann vielleicht weitergeht mit kein Elfmeter und es steht weiterhin 1-0, dann kannst du auch noch mal anders in München auftreten. Aber Holger, du warst bisher sehr still und hast diese Szene aber eben schon angeteasert. Also, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
Ja, also ich weiß nicht, also du sagtest, wir sind immer mittendrin. Ich weiß nicht, was die Kölner seit gestern sagen würden, ob die nicht auch mittendrin sind, weil gestern gab es ja wieder solche absurden Szenen oder beziehungsweise da hat der VAR mal eingegriffen, mal nicht eingegriffen. Also daher ein Dauerthema. Also ich, ganz ehrlich, das ist für mich überhaupt eigentlich gar keine Szene, wo man pfeifen muss. Also, du musst dir das mal in Realgeschwindigkeit angucken und ne, im Kontrast dazu hinterher diese Sezierung von Bildern. In Realgeschwindigkeit läuft er darauf zu, der Verteidiger, in diesem Fall Rocco Reitz ist der Verteidiger, ist an ihm dran, ja, hält ihn, keine Ahnung was, er kommt zum Abschluss und macht das Ding nicht rein. So, ich glaube gar, ich weiß gar nicht, ob sich da einer groß aufgeregt hätte. So, und dann spielst du einfach weiter. ist gut, ne? Mein Gott, das ist eine Szene, die du tausendfach siehst und die nicht jedes Mal gepfiffen wird. Dann pfeift er, weil er dieses Halten sieht und dann fängt der ganze Unsinn an, ne? Dann musst du wieder auf jede Szene gucken, dann sieht man da die Hand im Gesicht von Reiz und da sieht man ein zweites Halten und dann ist der Ball nicht gespielt und deswegen ist es rot so. Ja, und da kommt dieser ganze Unsinn her. Pfeift diese Szene einfach nicht. Das war eine Torchance für Bayern. Es steht 2-0 für die. Ne? Pfeift den ganzen Scheiß einfach nicht und fertig. Und das, als die Bayern gegen Hoffenheim gespielt haben, haben die ja auch so einen absurden Elfmeter gekriegt und eine rote Karte, wo das Spiel gelaufen war. Und Hoffenheim war klar besser. Ne? Und die waren sogar mit 10 Mann hinterher noch besser, so ungefähr. Ne? Also die Bayern sollen sich dieses Jahr bitte mal überhaupt nicht beschweren, was jetzt rote Karten und Elfer angeht. So. Also, das ist meine Meinung dazu. Und umso öfter du dir die dritte Zeitlupe und das Standbild und das, ne? Aber das ist doch, hat doch mit der Realgeschwindigkeit nichts mehr zu tun. Und das ist doch das erstmal, was vorherrschen muss. Ne? Also, ey, ich find's einfach nur noch lächerlich. Ne? Greift der VAR ein, mal nicht. In letzter Zeit ist der nicht mehr so oft, dass er sich meldet, scheinbar. Ne? Also, immer mal was anderes. Die machen es, wie sie wollen. Und ja, genau, Simone.
Ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Gegner vom VAR. Aber wenn man sich jetzt unsere beiden Szenen, die wir angesprochen haben, anguckt, so, es wird das V, es heißt ja immer, das hieß immer, VAR soll nur eingreifen bei spielentscheidenden Szenen. So, wenn wir jetzt von den beiden Szenen ausgehen, das Foul an Bolin hätte man gucken müssen, hätte man eingreifen müssen, weil es war dann spielentscheidend, weil es zum Tor geführt hat, dann hätte er eingreifen müssen. So. Bei dieser Entscheidung, rot zu geben und Elfmeter, musst du dann als VAR eigentlich nicht eingreifen. Ne? Weil man kann es so geben, es ist ja eine Regel, wenn wir danach gucken. Also, ne? Es versteht doch keiner mehr, wann wird geguckt, wann wird nicht geguckt, gucke ich es mir nochmal an, wann greift der ein, wann nicht. Wir reden nur noch gefühlt über diese Szenen. Gucken wir uns gestern wieder an. Ja, jeder sieht ganz klar, das ist ein Handspiel, das konntest du auch ohne Wiederholung der Szene sehen, dass das ein Handspiel war von Dortmund. Ja, da muss ich noch nicht mal gucken, aber dann kommt nichts. Ja, und das macht mich wahnsinnig. Es macht mich wahnsinnig, diese je Diskussion jede Woche aufs Neue. Wann wird geguckt, wann wird nicht geguckt, wann guckt er zum Bildschirm, wann guckt er nicht zum Bildschirm. Ja, nein, ich bin da wirklich raus, weil es einfach nicht vernünftig umgesetzt wird. Ja, es kostet mich jede Woche aufs Neue Nerven. Warum, wieso, weshalb? Und diese Schiedsrichter, ja, die Diskussion, die da jede Woche aufs Neue entsteht. Du sprichst nur noch über Schiedsrichter entscheiden VR, nicht mehr über irgendwelche Einsätze, keine Ahnung. Und das hat mir der Freitagabend eigentlich wieder am meisten aufgezeigt. Dieser VAR-Mist, muss ich jetzt mal für mich in aller Deutlichkeit so sagen.
Ja,
Ja, das
und
Absurde ist ja, es hieß ja, durch den VAR soll der Fußball gerechter werden. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das bei uns in der Gruppe oder in einer anderen Gruppe war, wo ich noch mit drin bin. Irgendjemand hat da geschrieben, das ist nicht mehr der Fußball, weshalb ich den Fußball liebe oder weshalb ich den Sport liebe. Der VAR macht das komplett kaputt und es wird überhaupt nicht fairer. Es ist vielleicht bei der einen oder anderen Abseitssituation fairer dahingehend, dass du sagst, ja, okay, wenn der halt im Abseits ist, dann ist er im Abseits. Aber selbst da haben wir ja schon, und da sind wir wieder mittendrin, diese Saison gegen RB Leipzig gesehen. Selbst bei gleicher Höhe bist du auf einmal im Abseits. Also, ja, wenn das Tatsachenentscheidungen alles sind, dann kann ich damit leben. Natürlich würde ich mich über eine rote Karte und einen Elfmeter gegen uns ärgern, das ist ganz klar. Ich würde mich aber nicht in diesem Maß darüber ärgern, wie ich das jetzt tun muss. Und ich habe jetzt schon wieder Puls, einfach nur, weil ich wieder über diese Szene rede. Ne? Und das kann nicht sein.
ja.
Das Spiel ist 2 Tage her und du ärgerst dich jetzt nochmal, wenn du darüber sprichst, weil du sagst, es ist nicht richtig und es ist nicht fair. Und was mich am meisten stört, ist die Auslegungssache, Simone. Also du sagtest eben, da muss der VAR sich nicht melden. Doch, der muss sich da melden und zwar sowas von. Weil der Schiedsrichter sagt im Interview danach, es gibt keinen Zweikampf um den Ball. Reiz kommt zu spät. Wenn es eine Hand im Gesicht gibt und wenn Reiz den Fuß und wenn er ihn nicht gespielt hat, aber wenn er 5 Zentimeter vorm Ball ist, dann ist es ein Zweikampf. Der hat eine realistische Chance, da dran zu kommen und dann muss er sich melden. Und dann ist es vielleicht Gelb und Elfmeter. Oder vielleicht auch nicht mal Elfmeter, weil Stürmerfoul. Ist egal. Ich meine, wir werden es alle nicht mehr ändern können. Aber wenn es halt einfach eine Tatsachenentscheidung wäre, dann hätte es mich geärgert. Nach dem Spiel wäre es okay gewesen, weil wir diesen Punkt erreicht hätten, den Holger eben angesprochen hat. Ja, du verlierst 4-1 bei Bayern, du machst hinten raus das Tor mit Moya. Du gehst da irgendwie doch noch mal guter Hoffnung aus dem Spiel raus, weil du sagst, ja, jetzt kommen die entscheidenden Wochen. Wir haben noch mal was Positives mitgenommen hinten raus. Also ist es doch okay. Bayern ist nicht der Maßstab.
Ja.
Aber es ist trotzdem ärgerlich.
Also erstmal mache ich jetzt den Vorschlag hier, ob wir nicht jede Woche jetzt einmal eine neue Rubrik einführen, den VAR der Woche oder so, den
Sponsored bei
wir
Baldrian.
genau. Also dass wir es als festen Punkt mal machen. Mal gucken, was dann am Ende einer Saison so, über was man alles geredet hat. Und das Zweite ist, also ja, man regt sich darüber auf, aber ich habe es ja auch schon in der Gruppe geschrieben. Ich habe mich ja viel mehr darüber aufgeregt, was nach dem Spiel war, in den Interviews. Ne?
Ja.
Also das
Oh
zeigt die ganze
ja.
Mentalität. Ne? Wenn ich so ein Interview von Elvedi höre, ne? Teilweise auch von Polanski, ne? Warum bäumt man sich nicht auch mal in so einem Redebeitrag dagegen auf und sagt einfach, ey Leute, das ist so nicht in Ordnung. Das ist kein Foul. Ne? Oder wo war das Foul vor dem 2-0? Wir sind da auch genauso nett, wie wir auf dem Platz sind. Da wird nicht einmal dagegen geredet und mal eine Wutrede oder mal alles in Frage gestellt, diese ganze Schiedsrichterleistung. Ne? Genauso kapitulieren wir da, wie wir auf dem Platz kapitulieren. Und da erwarte ich doch mal, dass einmal auch einer was dagegen sagt. Oder Björn?
Ja, und als wenn das alles nicht schlimm genug wäre. Ich glaube, ich hatte es dann in die Gruppe geschrieben, Holger. Du hast es ja unmittelbar nach dem Spiel, nach den Interviews dann auch schon angesprochen in der Gruppe. Als wenn das alles nicht schon schlimm genug wäre, was da inhaltlich verzapft wird, steht dann Elvedi grinsend im Interview. Also das hat mich dann nochmal mehr getriggert, weil ich mir dachte, ey, du verlierst hier gerade 4-1, du lässt es über dich ergehen, es ist alles für dich irgendwie in Ordnung und du grinst dabei noch.
Ja, ist vielleicht Verlegenheit, ne? Das weiß
Ich
man jetzt auch nicht,
weiß
ne?
es nicht, aber das, ja,
Ja,
dreh die
aber
Uhr mal
das.
in die 90er zurück, ne? Also da hätte irgendein Spieler, egal wer das war, der wäre abgedampft vom Interview, der hätte gesagt, geh mal nicht auf den Keks, bin bedient.
Genauso sieht's aus. Da ist keiner, der da mal auf den Putz haut, ne? Außer
Ja.
vielleicht Schröder. Also Schröder ist der Einzige, dem ich da mal, der so ein bisschen was ablässt, ne? Und so, aber da muss man vielleicht einfach mal sagen, ey, Leute, ne? Wo ist das denn mit dem Foul? Ne?
Der hat es
Also
aber auch
wo.
abgenickt. Der
Ja,
hat es
aber
genauso
der hat
abgenickt.
hinterher ein bisschen was dagegen gesagt noch, ne? Also meine ich. Ich meine, er hätte noch irgendwas
Ja.
Kritisches am Ende gesagt. Polanski, ne? Hat gut. Der Trainer ist vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes, ne? Aber von den Spielern erwarte ich halt einfach auch mal ein bisschen Gegenrede auch, ne? Und mein Gott, da muss man, guck dir Uli Hoeneß an, der hat jede Woche ein neues Fass aufgemacht zur Ablenkung. Das kriegen wir ja überhaupt gar nicht hin, dass mal einer überhaupt mal irgendwas Kritisches sagt.
Das stimmt, ja.
Da sind wir wieder bei Weichspüler.
Ja, genau, da sind wir wieder. Und auch das ist ein Thema, wo wir in den letzten Jahren immer wieder und immer wieder drüber reden, ne? Also da ändert sich gefühlt gar nichts. Ich habe die große Hoffnung in Rouven Schröder jetzt, dass wir vielleicht jetzt den richtigen Mann an der richtigen Stelle haben. Der wird jetzt im Sommer hoffentlich für die erste Liga einen Kader planen können und wird dann vielleicht auch den ein oder anderen Spieler verpflichten, ja, der da die ein oder andere charakterliche Eigenschaft mitbringt. Da wird mal wieder dahin kommen, dass du sagst, du hast wieder einen Kämpfer auf dem Platz, jemand, der dafür brennt, ne, der stolz ist, die Raute auf dem Herz zu tragen. Und das fehlt einfach aktuell. Naja,
Naja.
machen wir einen Haken an das VAR-Thema und an das Schiedsrichter-Thema. Wie gesagt, es gab dann hinten raus noch was Positives. Vielleicht ganz kurz nochmal, wir haben jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Will Moya hat dann hinten raus nach dem 4 zu 0 das 4 zu 1 erzielt. Hat mich wahnsinnig für den Jungen gefreut, euch alle sicherlich auch. Und ja, das ist natürlich einer, wo du sagst, da, ja, da kann richtig was entstehen. Seine Veranlagung hat er schon gezeigt. Und ich bin mal gespannt, wo die Reise von Moya noch hingehen wird. Und ja, wir haben eben auch schon über St. Pauli gesprochen. Das ist ja dann eben unser nächster Gegner, wo wir den nochmal in der Startelf erwarten werden, auch wieder Freitagabend, 20:30 Uhr. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Bei St. Pauli gegen Frankfurt steht es übrigens noch 0 zu 0. Die sind gerade in der 70. Minute, also scheint auch ein knappes Ding zu sein. Gucken wir mal, wie sich das in den nächsten Minuten noch gestalten wird. Falls es da irgendwelche Updates gibt, können wir das direkt nochmal mit aufgreifen. Ja, und damit würde ich sagen, lasst uns mal auf nächsten Freitag gucken. Und vor allem dann auch die Perspektive nochmal blicken. Holger, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Nach dem Bayern-Spiel geht es dann rund. Da geht es in diese entscheidenden Wochen. Und ja, jetzt kommt St. Pauli am Freitagabend, die, wie gesagt, jetzt gerade noch spielen, die tabellarisch nicht weit von uns weg sind. Ein Pünktchen trennt uns noch. Also wer weiß, wenn die das Spiel heute gewinnen sollten, werden die uns sogar überholen. Und ja, Simone, da gibt es eigentlich für Freitag nur eine Marschrichtung, oder? Nach vorne und 3 Punkte für Borussia.
Ja, du kannst nur Attacke machen. Du hast, das sind wieder diese 6-Punkte-Spiele, wie wir so schön sagen, ne? Einerseits hast du die Punkte im Sack, andererseits lässt du die Gegner dann, machst denen Druck, wenn du sie hinter dir lässt. Ja, entscheidende Wochen, harte Wochen und du musst es jetzt auf den Platz bringen. Du kannst hoffen, dass sich jetzt nicht noch irgendjemand verletzt. Toi, 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 klopfe schnell aufs Holz, dass wir das jetzt, diesen Endspurt hinter uns bringen. Du musst was gewinnen Freitagabend und dann den Schwung mitnehmen ins Derby, was auch noch richtig entscheidend sein wird für natürlich für den Rest der Saison und für den restlichen, die restlichen Wochen, die da vor uns liegen, glaube ich.
Ja, definitiv, da werden die Weichen gestellt werden. Und ja, wir haben eben vorab schon ganz kurz drüber gesprochen. Wenn du jetzt irgendwie in den nächsten 2 Spielen 4 Punkte holst, dann ist das ein sehr, sehr positives Zeichen, weil du zum einen einen direkten Konkurrenten auf Distanz hältst und zum anderen dem anderen immerhin nicht die Möglichkeit gibst, an dir vorbeizuziehen. Und ja, nach Köln geht es ja dann genauso weiter, ne? Also dann kommt Heidenheim, das Schlusslicht der Tabelle. Und ja, dann haben wir, glaube ich, noch das schwere Auswärtsspiel in Leipzig, die ja aber aktuell auch nicht so extrem formstark sind. Also wer weiß, vielleicht geht da ja was und dann geht es ja munter weiter. Ne? Dann haben wir, glaube ich, die Spiele wurden ja terminiert. Ich glaube, Sonntagabend 19:30 das Spiel gegen Mainz.
Meins.
Und
Ja,
danach kommt,
schrecklich.
glaube ich, dann
Katastrophe.
Wolfsburg. Also das sind jetzt eben die Wochen, wo du sagst, ja, da musst du jetzt da sein, da musst du präsent sein und da musst du die Punkte holen. Und ja, wie gesagt, wenn wir da ein paar Siege einfahren, 2 Siege, ein paar Unentschieden, dann sollten wir eigentlich da unten mit dem Abstieg jetzt nicht mehr groß was zu tun haben. Und ja, nächste Woche sind wir schlauer, ne? Wenn wir dann eben wissen, wie es denn kommt, wie wir in diese entscheidenden Wochen reinstarten werden. Ich weiß nicht, Simone, du bist ja mit Sicherheit vor Ort im Stadion.
Ich werde am Freitag da sein und ich werde auch beim Derby in der verbotenen Stadt sein.
Sehr gut. Sehr
Ja, mein
gut.
Puls steigt jetzt schon.
Ja, glaub ich dir. Philipp wird auch da sein, hat er mir gesagt. Also ich bin leider verhindert, ansonsten wäre ich auch da. Aber ich bin übernächste Woche, also quasi nach dem Wochenende gegen St. Pauli, bin ich eine Woche in Irland und verpasse dann tatsächlich das Derby. Ich werde es nicht mal sehen können, weil dann bin ich gerade im Flugzeug, wenn das Spiel ist. Also
Wie kann man so eine Reise planen?
ja, Katastrophe, frag mich mal, keine
Was
Ahnung.
ist denn da los? Was ist
Na
das
da.
denn für eine Einstellung?
Da war noch nicht terminiert. Es tut mir furchtbar leid. Ihr kennt mich,
Ja.
glaube ich, gut genug. Also, ja, das hätte ich natürlich auf jeden Fall sehen wollen. Aber manchmal ist es so. Ja, von daher bin ich jetzt erstmal gespannt. Freitagabend, wir sind noch am Überlegen. Vielleicht fahren wir auch hoch mit dem Fanclub. Und dann schauen wir mal. Wichtig ist, wie gesagt, dass es einen Dreier gibt, dass wir die Punkte da einfahren und St. Pauli dann eben auf Distanz halten werden. Ja, und dann gibt es noch ein ganz aktuelles Thema. Gerade heute kamen so die ersten Nachrichten, dass es angeblich jetzt eine offizielle Einigung zwischen Rocco Reitz und RB gibt. Holger.
Ja, ich habe es auch zur Kenntnis genommen. Sky hat ja unter anderem darüber berichtet. Dann ist es so, wenn er diesen Schritt machen will, dann ist es so. Mich lässt das emotional relativ leidenschaftslos zurück. Das habe ich ja schon mal berichtet. Das müssen natürlich jetzt leider ein paar Kindertrikots mit seinem Namen drauf geschreddert werden dann nach der Saison. Das ist ein bisschen doof. Da muss ich wieder neue kaufen. Mal gucken, wie wir dann hinten drauf machen. Aber ja, ist halt, wie es ist. Und weiß ich nicht. Was sagt denn die Nordkurve dazu, Simone? Die muss doch auch da einen ganz eigenen Blick drauf haben, oder?
Es brodelt und es wird nicht schön werden, das kann ich euch
Okay,
sagen.
okay.
Nicht wegen dem Wechsel an sich, sondern wir reden ja hier mal wieder um unser beliebtes Konstrukt, der Brause, ne? Ist ja auch mein Freund, wie ihr wisst. Und ja, du kannst wechseln, du kannst nächste Schritte machen. Ob es dahin sein muss, weiß ich nicht. Wenn ich immer doch mich darauf berufe, in so einem Traditionsverein groß geworden zu sein und tralala und hast nicht gesehen und müsste schon so viel passieren, dass ich mir Gedanken mache, überhaupt diesen Verein zu verlassen. In so einer Situation, das auch noch so rauszubluppen oder ob man nicht das ein bisschen hätte cleverer machen können, finde ich
Sind
nicht
denn
gut. Finde ich nicht gut, die Art und
Pfiffe zu
Weise.
erwarten? Ja,
Ne?
mit
Bitte?
Sicherheit. Sind denn Pfiffe zu erwarten? Weil da machen wir natürlich nochmal einen
Definitiv.
Nebenkriegsschauplatz auf, die nächsten
Ja.
Wochen, die wir nicht gebrauchen können, ne?
Ja, das wird aber so kommen.
Okay.
Wie gesagt, weil es eben um die Brause geht, ne? Das ist ja eh immer ein schwieriges Thema schon immer gewesen, wird auch immer bleiben.
Ja.
Ja, du wechselst zum BVB, du wechselst nach Leverkusen, du wechselst, wer weiß wen. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Und wie gesagt, wenn ich mich selber da immer drauf berufe und immer andere Aussagen getätigt habe, dann, wenn ich doch so einen Wechsel machen möchte, warum kann ich nicht dafür sorgen, dass es unter Verschluss bleibt? Erstmal in der Situation, in der sich unser Verein gerade befindet und das noch als Kapitän. Das wollen wir auch mal dazu sagen, ne? Es ist ja nicht irgendjemand, es ist unser Kapitän. Ja, das hat ja noch mal eine ganz andere Aussagekraft. Warum schaffe ich es nicht, wenn ich doch wechseln möchte, das unter Verschluss zu halten? Weil das geht. Das gab es bei anderen Transfers auch. Das gibt es oft genug. Warum muss das so kommuniziert werden oder rauskommen, wie auch immer? Nö. Das ist irgendwas, was mir dabei richtig aufstößt, bin ich ganz ehrlich.
Ja, von Spielerseite dürfte das ja wahrscheinlich nicht der Wunsch gewesen sein, dass das rauskommt. Ne? Wer liegt das dann? Wer hat was davon? Dann wahrscheinlich eher Leipzig. Ne? Die wollen den Preis drücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Roccos Interesse ist, dass das jetzt rausgekommen ist, oder?
Na, glaube ich nicht. Also kann ich mir auch nicht vorstellen, weil der wird sich der Konsequenzen ja auch bewusst sein. Ich erinnere mich an die Banner, die es gab, als dann klar war, wohin Eberl wechselt. Ich will den Wortlaut da drauf nicht wiederholen, schon gar nicht hier. Aber ja, der hat da sicherlich kein Interesse dran und wird es Pfiffe geben, ja, mit Sicherheit, weil RB finde ich das gut, auf gar keinen Fall. Simone hat das richtig zusammengefasst. Der kann eigentlich egal wohin in der Bundesliga wechseln. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Verein wie RB oder Wolfsburg, wo es dann nicht sein müsste. Obwohl es bei RB ja nochmal eine andere Hausnummer ist. Und dann musst du dir über die Konsequenzen eben bewusst sein. Und ja, der wird uns viel Geld einbringen, wenn er wechselt, das ist richtig. Deswegen ist er aber noch lange nicht der Messias, nur weil er diese Kohle da reinbringt. Ne? Das muss man auch wissen. Es geht nicht immer nur ums Geld. Wir sind darauf angewiesen. Borussia ist froh über die Einnahme, definitiv. Aber in dieser Situation, wo du sagst, du weißt nicht, wo es sportlich hingeht, Holger, du hast das richtige Wort eben benutzt, dann sollte man nicht noch einen Nebenkriegsschauplatz aufmachen. Und das kann ja auch was bewirken. Das kann sich auf die Mannschaft niederschlagen. Und das wäre dann ein absolutes Worst-Case-Szenario. Wenn das jetzt passiert, wenn du sagst, du gehst in diese Wochen, du gehst in Pauli, in Köln, in Heidenheim, in die Spiele rein und bist im Unreinen mit dem Fanlager.
Ja, wenn du
Ja,
so
du
einen
spielst
Worst
noch.
Case nimmst, ne, wenn du gehst, der spielt am Freitag nicht. Gab es schon offiziell Verkündung wegen der Sperre?
Noch nicht, ich hatte eben noch
Aber
mal
wir gehen
geguckt.
mal von einem Spiel aus, ja? Wir gehen mal von einem Spiel aus, dass es nicht mehr sein wird. So, am Freitag wird er dann fehlen, wird beim Derby wieder drinne sein. Und wenn du das dann verkackst und hast da einen entscheidenden Bock dazu beigetragen, ja, dann wissen wir alle, was dann los sein wird, oder?
Ja, und
Möchte
vor
ich
allem
mir nicht
in
ausmalen.
Leipzig spielen wir ja auch noch, ne? Und lass mal da in Leipzig irgendwas schief gehen, ne?
Ja.
Also das ist ja auch noch so ein Problem, ne? Ja, ich bin gespannt, ne? Also vor allem, also es ist ja jetzt schon seit Wochen, dass irgendeine Partei diese Infos nach draußen gibt, ne? Also es ist ja jetzt nicht die erste Info, sondern das geht ja jetzt wirklich, da wird ja quasi jeder Verhandlungsstand wird veröffentlicht. Also da
Ja.
würde ich mir vielleicht als Rocco Reitz auch mal Gedanken machen, mit was für einer Partei habe ich da eigentlich zu tun, dass das immer alles so geleakt wird. Ne?
Ja.
Schwierig. Ich bin gespannt, wann sie dann offiziell an die Öffentlichkeit gehen und wahrscheinlich müssen sie das dann zusammen mit dem Verein Gladbach machen und dann muss wahrscheinlich Rufen Schröder ein paar warme Worte finden und das Geld betonen, um da ein bisschen irgendwie versuchen, die Wogen zu glätten. Aber es wird natürlich nicht funktionieren. Also.
Ja,
Ja,
das
du
wird auch nicht
änderst ja nichts.
funktionieren im Hinblick, Entschuldigung, darauf, dass du hast das Geld, aber du weißt ja noch immer noch nicht, wo die Reise hingeht. Natürlich kannst du sagen, ja, brauchen wir für die Kaderplanung hin und her, aber im Endeffekt nützt es dir in dem Moment ja auch nichts, weil du weißt nicht, für was musst du denn verpflichten? Muss ich für die erste Liga verpflichten? Muss ich für die zweite Liga verpflichten? Das ist in dem Moment für alle Beteiligten erstmal völlig irrelevant. Natürlich ist das schön, ne? Du hast da eine Summe XY, aber darum geht sich ja im Moment überhaupt erstmal gar nichts, ne?
Nur
Wenn
für
es
die
darum
erste
geht.
Liga. Wir reden
Ne?
nicht von der zweiten Liga, Simone.
Ja.
Ja, aber das wird ja definitiv ein Grund sein, warum das jetzt auch alles rauskommt. Also ich glaube, von RB-Seite will man da schon so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, dass du halt sagst und begründest, ja, mit der aktuellen sportlichen Situation, also rein faktisch betrachtet, sind wir 3 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Borussia Mönchengladbach weiß nicht, wo es nächstes Jahr hingeht. Warum soll RB Leipzig die Kaufoption, die Ausstiegsklausel jetzt in Höhe von 25 Millionen ziehen, wenn der Spieler ja eventuell, wenn er keinen Zweitligavertrag hat, im Sommer sogar ablösefrei kommen könnte? Das ist für mich das Einzigste und dann auch irgendwo ein legitimes, ein legitimer Fakt, warum das rauskommt.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Vertrag da nicht gültig ist. Also für die
Also das
zweite
wäre nicht
Liga.
das
Also
erste Mal, dass ein Profi keinen
ja,
Zweitligavertrag hat.
aber das. Nein, also ich glaube das nicht. Die wollen drücken, ganz klar. Die wollen die 25 Millionen, wenn es so viel ist, nicht zahlen. Marktwert sind, glaube ich, 18 Millionen. Und wahrscheinlich wollen sie irgendwie 21, 22 zahlen. Jetzt ist Schröder mal gefragt, aber der hat im Winter, finde ich, ganz gute Deals gemacht.
Definitiv.
Und das ist ein alter Hase. Also ich glaube nicht, dass du den mal so einfach über den Tisch ziehen kannst. Und wir haben auch das eine oder andere Druckmittel, ne? Also so eine Kaderplanung für Leipzig, die dann auch erst super spät feststeht, ist mit Sicherheit auch nicht in deren Interesse. Weil dann kommen nämlich nochmal andere Vereine, dann kommen vielleicht die Engländer. Dann ist auf einmal vielleicht ein großer englischer Verein bereit und dann sagt Rocco sich, naja, also Premier League ist auch nicht so schlecht, wenn ich da Champions League spiele, ne?
Ja, da bin
Also
ich mir aber nicht so sicher, Holger, weil was man jetzt heute gehört hat, soll es ja bereits eine mündliche Einigung geben. Also wenn das stimmt, wenn Rocco da schon zugesagt hat und es jetzt nur noch um die Ablöse geht, um die Summe, die bezahlt wird, dann hat der Kaderplaner ja seine Sicherheit. Also dann
Ja,
weiß der ja, Rocco kommt.
aber wenn Manchester City jetzt auf einmal sagen würde, pass mal auf, wir wollen dich unbedingt haben, da kann mir doch keiner sagen, dann sagt er, ich gehe jetzt lieber zu Leipzig.
Ja, aber du weißt ja gar nicht, was im Hintergrund passiert. Also das weiß ja keiner von uns, ne? Vielleicht gibt es schon einen Vorvertrag oder sonst was. Keine Ahnung.
Ja.
Ich glaube auch, dass da ziemlich viel schon durch ist.
Wahrscheinlich.
Sonst wäre es nicht so bekannt geworden, wenn es nicht schon ziemlich weit wäre. Der Meinung bin ich auf jeden Fall. Also ich
Ja.
glaube, dass das mit Sicherheit 80%, 90% safe ist und es sich wirklich nur noch um die eine oder andere Million geht und mehr ist da, glaube ich, nicht mehr zu regeln. Das ist meine Meinung.
Ja, warten wir mal ab, wie es da jetzt eben weitergeht. Warten wir mal ab, wie die Reaktion sein wird. Klar ist auf jeden Fall, wir haben es eben schon angesprochen, am nächsten Spieltag steht ein Heimspiel an. Das heißt, es gibt da auf jeden Fall ordentlich Zündstoff im Kessel, was die Personalie Reiz betrifft. Gucken wir mal, was dann tatsächlich kommuniziert wird und wie sich es im Stadion verhält. Und ja, damit würde ich sagen, lasst uns vielleicht noch mal ganz kurz, wie immer, abschließend auf das Sportliche blicken, nämlich auf den nächsten Spieltag. Denn wir müssen ja noch unsere Tipps abgeben. Und da, Simone, würde ich sagen, darfst du heute beginnen.
Ich tippe 2-0.
2-0 Heimsieg, hört sich ja
Ja.
ganz souverän an. Würden wir alle mit Kusshand nehmen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich habe immer noch das Pokalspiel im Hinterkopf. Also irgendwie hat mich das auch nicht so schnell losgelassen, weil das ja auch eine Riesenchance für uns war. Aber ja, Holger, ich wollte dich damit nicht beeinflussen. Was ist dein Tipp für
Ja,
Freitagabend?
nee, an das Pokalspiel habe ich überhaupt nicht gedacht. Nee, 3-0. Tore, Bolin, Moya, Elfmeter, Dieks.
Hört sich gut an, würde ich beides direkt nehmen. Bei mir wird es ein bisschen enger, aber ich glaube dann tatsächlich auch an die 3 Punkte zu Hause. Ja, ich tippe ein 2:1. Ich glaube, dass das ein verdammt enges Spiel werden wird, dass wir in Führung gehen, Pauli ausgleicht und wir hinten raus wieder Last Minute den Siegtreffer erzielen und auch das würde wieder Kräfte freisetzen. Ja, sind wir mal gespannt. Wie gesagt, entscheidende Wochen für Borussia und ja, dann hören wir uns nächste Woche nach dem Spiel gegen St. Pauli wieder. An alle Fans da draußen, die Anreisen kommt natürlich gut an und wie immer auch wieder gut zurück. Und ja, dann hören wir uns nach dem Spiel wieder. Liebe Grüße aus dem Saarland.
Schöne Grüße aus Münster, macht's gut.
Ja, liebe Grüße aus dem Siegerland.